NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Alex Franz, seien Sie willkommen. Weniger als ein Jahr noch bis zur nächsten Bundestagswahl. Zeit also für die Parteien, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, mit welchen Themen man im anstehenden Wahlkampf punkten möchte. Darum ging es bei der Vorstandsklausur der SPD und die Versprechen, die die Partei gibt, sind vielfältig. Darauf schauen wir gleich. Außerdem blicken wir in den Iran. Die Angst der Menschen dort vor einem möglichen Schlag Israels ist groß. Unser Korrespondent berichtet, wie es den Menschen vor Ort geht. Und der Wirtschaftsnobelpreis ist verliehen worden. Er geht in diesem Jahr an drei US-Ökonomen für ihre Forschung zur Frage, wie Institutionen entstehen und sich auf den Wohlstand auswirken. Auch das natürlich gleich ein Thema hier in den Themen des Tages. Aber zunächst zur SPD. Wie wird die Partei inhaltlich und strategisch in den anstehenden Bundestagswahlkampf ziehen? Mit dieser Frage hat sich der Parteivorstand gestern und heute bei einer Klausurtagung beschäftigt. Um Kanzlerpartei zu bleiben, müssen sich Olaf Scholz und die SPD jedenfalls kräftig ins Zeug legen. Die Umfragewerte sind mies und die Aussichten auf Besserung derzeit eher mau. Barbara Kostolnik berichtet.
Die SPD hat den Wahlkampf eingeläutet, auch wenn die Bundestagswahl erst im kommenden September stattfindet. Der designierte Generalsekretär Matthias Mier stellt klar, das Konzept ist keine Zukunftsmusik.
Es gilt ab jetzt. Wir haben Vorschläge, die wir jetzt noch in die Ampel einbringen wollen.
Zu den Vorschlägen gehören unter anderem 15 Euro Mindestlohn, Vorteile für Firmen, die in Deutschland investieren und Steuerentlastungen für eine große Mehrheit, Steuererhöhungen für eine kleine Minderheit.
Die SPD arbeitet an einem Aufschwung für alle und nicht nur für wenige. Deswegen wollen wir, dass der Mindestlohn zügig auf 15 Euro steigt. Deshalb wollen wir 95% der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlasten, während die Höchsteinkommen, die oberen 1%, mehr zum Allgemeinwohl beitragen sollen.
Co-Chefin Saskia Esken kann allerdings noch nicht genau sagen, wie diese große Steuerreform exakt gegenfinanziert wird. Das soll dann im Regierungsprogramm stehen, das die SPD im Juni kommenden Jahres vorstellen will, gemeinsam mit dem Kanzlerkandidaten der SPD. Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat sich bereits jetzt schockiert gezeigt, nicht über die fehlende Gegenfinanzierung, sondern über das Gesamtkonzept.
Das ist das alte Muster. Mehr Staat, mehr Schulden, mehr Bürokratie, höhere Steuern für die Reichen, wie die SPD es ja dann immer gerne nennt.
Für diese Bewertung des SPD-Konzepts hat Saskia Esken nur milden Spott übrig.
Das sind grundfalsche Analysen, die nur mit dem Blick aus dem Privatjet zu erklären sind.
Allerdings kann auch der Koalitionspartner der SPD in der Ampel, die FDP, diesem Konzept wenig abgewinnen. FDP-Generalsekretär Djirsaray möchte es zwar eigentlich nicht kommentieren, sagt dann aber doch:
Auf Verteilungspolitik, Umverteilungspolitik zu setzen, die Schuldenpolitik in Frage zu stellen, auf Planwirtschaft zu setzen und auf noch mehr Belastungen für die Menschen und Betriebe in Deutschland zu setzen, das ist nicht das, was wir uns als Konzept für eine kluge Wirtschaftspolitik halten.
Auch bei der Rentenpolitik liegen SPD und FDP bekanntermaßen über Kreuz. Während die SPD darauf beharrt, dass das Rentenniveau langfristig stabil gehalten wird und daher das Rentenpaket 2 verabschiedet werden muss, pocht die FDP auf Nachbesserungen, da ihr das Paket die Interessen der jüngeren Generation nicht genug berücksichtigt. Einigen sich FDP und SPD nicht zeitnah, könnte das das vorzeitige Ende der Ampelkoalition bedeuten und den Wahlkampf ungebremst entfachen. SPD-Co-Chefin Esken hat keine Scheu vor der Auseinandersetzung mit der Union. Im Gegenteil, sie setzt auf den negativen Merz-Effekt.
Die SPD wendet sich den Alltagssorgen der Menschen zu. Die Union spricht bei ihren Parteitagen über das Gendern. Klarer könnten die Unterschiede nicht sein. Und deshalb freuen wir uns auf die Auseinandersetzung mit der Merz-CDU. Diese Bundestagswahl wird eine echte Richtungsentscheidung.
Barbara Kostolnik mit einem Überblick über das SPD-Wahlkampfkonzept.
NDR Info. Die Meinung.
Und zu den Plänen der SPD jetzt ein Kommentar von Georg Schwarte aus unserem Hauptstadtstudio.
Respekt, da war doch mal was. Genau, Wahlkampf 2021. Respekt, das SPD-Motto damals. Diese SPD, dieser Kanzler, sie haben sicher weiter Respekt vor der Lebensleistung der arbeitenden Bevölkerung. Das Problem, große Teile der arbeitenden Bevölkerung haben derzeit nur noch wenig Respekt vor der SPD und diesem Kanzler. Wie war nochmal der Markenkern der Sozialdemokraten? Richtig, Arbeitnehmerpartei, soziale Gerechtigkeit, sowas eben. Schwer, gerade diesen Kern im Ampelgehampel unter SPD-Führung noch auszumachen. Selten, vielleicht noch nie, war die eigene Koalition für einen amtierenden sozialdemokratischen Kanzler ein solcher Klotz am Bein wie derzeit die Ampel für Olaf Scholz und seine SPD. Der eigene Markenkern verwässert. Als überforderter Moderator gescheitert, als Richtlinienkompetenzkanzler hat er es auch schon versucht. Nichts half, nichts hilft. Dass Scholz jetzt ein Jahr lang als wahlkämpfender Ampelkanzler durchs Land ziehen muss, Motto, wenn ich nur könnte, wie ich wollte, macht die Sache auch nicht einfacher. Jetzt also Wirtschafts- und Industriepolitik für die Menschen, die den Laden am Laufen halten, so sagt es der SPD-Arbeitsminister Heil. Aber der Laden läuft nicht. Was also tun? Da haben die Sozis sich erinnert, was schon mal funktionierte. Mindestlohn raufsetzen, nicht wie damals auf 12, nein, 15 Euro sollen es jetzt sein. Steuern runter für 95%, dafür 1% mehr belasten. Damit ist der Kanzlerkandidat Scholz schon damals, 2021, über die Marktplätze getingelt. Ach ja, Vermögensteuerreform, der Klassiker, fehlt seit gefühlt 30 Jahren in keinem SPD-Programm. Retro kann so schön sein, nur eben nicht neu. Also reicht das für Aufbruchstimmung? Vielleicht sogar ein klitzekleines bisschen Begeisterung? Vermutlich nicht, denn die Delle im Blech der SPD ist so tief wie die Umfragewerte. Mut zur Veränderung, den hat der Kanzler damals bei seiner allerersten Regierungserklärung angekündigt. Wo ist der Mut der SPD zur Veränderung nur geblieben? Auf der Strecke, begraben unter endlosem Ampelstreit einer Regierung, die mehr bewegte als viele vor ihr und doch selbst dafür sorgt, dass zuletzt 0%, in Worten 0% der Bürger in einer Umfrage eine Fortsetzung wollen. Jetzt wollen die Sozis also eine Richtungswahl. Wir gegen die Merz-CDU. Hauptgegner, der mutmaßliche Mann von gestern, Friedrich Merz. Der untemperierte Typ aus dem Sauerland mit kurzer Lunte und dem bösen Label Mittelschichtmillionär. Ob das reicht für Aufbruchstimmung? Vermutlich auch nicht. Wir wollen gewinnen, sagt Lars Klingbeil. Das aber ist noch kein Konzept. Wahlsiege, sagt der SPD-Chef auch, kann man organisieren. Na dann, liebe Sozis, organisiert mal schön.
Die Meinung von Georg Schwarte aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hören NDR Info mit den Themen des Tages um 5:12. Israel muss und wird zurückschlagen, Vergeltung suchen für den iranischen Angriff Anfang Oktober auf Israel mit etwa 200 Raketen. So heißt es aus der israelischen Regierung. Doch wie schon der Iran seinerseits Militärschläge gegen Israel angekündigt hatte, dann aber lange nichts machte und das als eine Art Zermürbungstaktik bezeichnete, geht es jetzt den Menschen im Iran. Sie rechnen mit einer Attacke, aber sie wissen nicht, wann sie kommt. Folgen hat das schon jetzt. Einige leiden auch psychisch darunter. Angst schleicht sich ein, bei anderen Fatalismus. Die Stimmung vor dem angedrohten Schlag Israels gegen den Iran ist jedenfalls angespannt. Uwe Lüb berichtet.
Die Nerven liegen blank. Vor dem bunten Bazar am belebten Tajrij-Platz in Teheran gehen zwei Händler mit Fäusten aufeinander los. Sie streiten um den besseren Standplatz für ihre Waren. Die Szene spiegelt die Sorgen vieler wider. Die Wirtschaft geht weiter bergab. Und das, meint ein Buchhändler im Stadtzentrum, hat auch mit der Kriegsgefahr zu tun. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit und um Auswirkungen auf die Wirtschaft, die wirtschaftliche Zukunft. Weitere Sanktionen des Westens gegen den Iran verschlimmern die ohnehin schlechte Wirtschaftslage. Die drohende Kriegsgefahr bremst zudem Investitionen. Dabei sind Teherans Straßen wie immer überfüllt. Erst auf den zweiten Blick sieht man die wachsende Armut. Etliche versuchen sich als fliegende Händler etwa in der U-Bahn über Wasser zu halten. Es werden immer mehr, sagen manche Teheraner. Woanders klauben Menschen Essensreste von nicht schnell genug abgeräumten Tischen vor Restaurants oder ziehen weggeworfene Reste aus der Mülltonne am Straßenrand. Und dann drückt eben auch noch der mögliche Militärschlag Israels. Sollen sie doch angreifen, meint der Student Imad. Vielleicht wird es dann besser, sagt er. Und dann? Ich mache gerade weiter wie immer, auch wenn Israel mich selbst trifft. Wir leben in einem Land ohne Zukunft. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben sowieso keine Zukunft. Doch genau um die, um ihre Zukunft, sorgen sich viele. Er könne manchmal nicht schlafen, weil er an Krieg denken müsse, sagt ein Mann. Und eine Mutter von zwei Kindern im Teenageralter erzählt: Meine Kinder und ich schlafen schlecht. Sie fürchten, dass etwas passiert. Ja, der drohende Angriff wirkt sich auf uns aus. Tatsächlich könnte es nach einem israelischen Gegenangriff auf die iranische Attacke mit rund 200 Raketen Anfang Oktober Schlag auf Schlag gehen. Die Führung des Iran sagt zwar, sie wolle Frieden, sei aber auf alles vorbereitet, auch auf Krieg. Drohungen eigener weiterer Gegenschläge stehen im Raum. Und dahinter steht mancher im Land, wie der 32-jährige Abul Fazal, Gelegenheitsarbeiter und Taxifahrer. Selbst wenn es zu einem großen Krieg kommt, ich gehe an die Front, egal wer das Land führt. Ich kämpfe für meine Familie, meine Heimat. Ich werde der Erste an der Front sein. Wie nervös offenbar die Mächtigen im Iran allerdings selbst sind, zeigt das Verbot Pager oder Walkie-Talkies mit den Flugzeuge zu nehmen. Die Pager-Attacke im Libanon hat auch im Iran Spuren hinterlassen. Sie könnten sich aufreiben an der Angst vor Krieg, sagen manche in Teheran. Doch gerade junge Leute blenden die Kriegsgefahr einfach aus, so wie Mahvash, Anfang 20. Auf mein derzeitiges Leben wirkt sich das nicht groß aus. Die drohenden Angriffe sind Teil unserer Unterhaltungen geworden. Ja, am Anfang habe ich das sehr ernst genommen, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Es werde sicher nicht ein Schlag, der sie selbst direkt treffe, da sind sich viele sicher. Nur die wirtschaftliche Lage, das Gefühl von immer mehr Menschen zu verarmen, auch wegen der drohenden Kriegsgefahr, besorgt sie. So wie die beiden Männer, die am Tajrish-Platz um den besten Stand streiten. Und doch scheint um sie herum, hinter ihnen im großen bunten Basar selbst, alles noch ganz normal zu sein.
Uwe Lüb über die Stimmung der Menschen im Iran vor einem möglichen Gegenschlag Israels. Und wir bleiben noch beim Thema Iran. Die EU sieht es als erwiesen an, dass der Iran Raketen an Russland geliefert hat. Jetzt macht sie mit einer Drohung ernst und verhängt neue Sanktionen. Die Strafmaßnahmen sollen vor allem Unternehmen, Einrichtungen und Personen treffen. Sabrina Fritz mit den Einzelheiten.
Für das deutsche Außenministerium ist der Iran für die Eskalation im Nahen Osten verantwortlich. Er unterstützt die Terrororganisationen der Hamas, der Hisbollah und der Houthi, so die deutsche Staatssekretärin Anna Lührmann in Luxemburg. Sie vertritt Außenministerin Baerbock. Für die Außenministerinnen und Minister der 27 Mitgliedstaaten ist der Iran aber auch an der Zerstörung der Ukraine beteiligt.
Der Iran hat außerdem Russland dabei unterstützt, brutal die Ukraine zu überfallen. Deswegen beschließen wir Sanktionen heute gegen den Iran in diesem Zusammenhang.
So Lührmann. Die Sanktionen richten sich gegen Personen und Unternehmen, die an der Herstellung und Lieferung bestimmter Waffen beteiligt sein sollen. Konkret geht es um Raketen mit einer Reichweite von 120 Kilometern, die nach Geheimdienstinformationen gezielt ukrainische Militäreinrichtungen zerstören können. Mit Unternehmen und Personen, die solche Waffen herstellen, dürfen keine Geschäfte mehr gemacht werden. Ihre Vermögen werden eingefroren. Eine Einreise in die EU wird untersagt. Wir müssen die Spirale, sie zerstören, wir bauen wieder auf, durchbrechen, so der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell.
The electricity system continues being heated and the war continues.
Der Winter ist fast da, Elektrizitätsanlagen werden getroffen und der Krieg geht weiter. Zur aktuellen Lage in der Ukraine wird der neue ukrainische Außenminister Andrei Sypycher zugeschaltet. Die Außenminister der Gemeinschaft werden auch darüber diskutieren, wie die Hilfe für die Ukraine finanziert werden kann. Es geht sowohl um einen Kredit als auch um Ausgleichszahlungen an Länder, die die Ukraine militärisch unterstützen. Beides wird von Ungarn blockiert. Der Krieg in der Ukraine und die Angriffe im Nahen Osten bestimmen also weiterhin die regelmäßigen Treffen der EU-Außenminister. Im Nahen Osten tun sich die Mitgliedstaaten schwer, mit einer Stimme zu sprechen. Wie mühsam es ist, eine gemeinsame Erklärung in diesem Konflikt zu verabschieden, beschrieb der Außenbeauftragte Borrell. Gestern Nacht haben wir uns endlich nach stundenlanger Diskussion darauf verständigt, die UN-Mission UNIFIL zu unterstützen. Die 27 Mitgliedstaaten fordern Israel darin auf, aufzuhören, die UNIFIL anzugreifen. Mehrere EU-Mitgliedstaaten sind an dieser Mission beteiligt. Es steht unter dem Kommando Spaniens. Israel hatte gefordert, die UN-Truppen abzuziehen. Sie würden von der Hisbollah als Schutzschilde missbraucht. Wenn sie schon nicht helfen können, sollen sie nicht im Wege stehen, hieß es aus dem israelischen Verteidigungsministerium. Die UN-Blauhelme gerieten in den vergangenen Tagen wiederholt unter Beschuss. Soldaten wurden verletzt. Die Lage im Nahen Osten werde schlimmer und schlimmer, so Borrell. Die EU hat bislang wenig Einfluss auf die Kämpfe in der Region. Am Nachmittag soll eine weitere gemeinsame Erklärung verabschiedet werden. Zeit, darüber zu verhandeln, haben die EU-Außenminister nun.
Sabrina Fritz berichtete. Und einmal im Jahr tagt der sogenannte Parlamentarische Kontrollrat öffentlich. Dann kommen die Präsidenten der Geheimdienste und berichten über die Sicherheitslage. Schwerpunkt in diesem Jahr war die immer massivere Bedrohung durch Russland. Uli Haug.
Die drei Geheimdienstchefs waren in ihrer jährlichen Anhörung ungewöhnlich klar. Sie warnen alle vor zunehmenden russischen Aktivitäten in Deutschland, vor Spionage und Sabotage. Russland nehme dabei auch die Gefährdung von Menschenleben in Kauf, sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.
All die Entwicklungen, die wir inzwischen schon in den östlichen Nachbarstaaten wahrnehmen, im Baltikum und in Polen, wo es noch viel brutaler eben auch zur Sache geht, als hier in Deutschland aktuell zu bemerken, diese Formen ziehen kontinuierlich eben auch weiter gegen Westen und wir erleben inzwischen eben auch schon entsprechende Ausläufer.
Regelmäßig gibt es auch hierzulande mutmaßliche russische Sabotage- und Spionageangriffe. Im Visier ist dabei häufig die Bundeswehr. Die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, Martina Rosenberg, berichtet von regelmäßigen Drohnensichtungen über militärischen Einrichtungen.
Nehmen wir Standorte, die bisher letztendlich relativ einsam in der Republik waren, wo plötzlich in einer Nacht 15 Drohnen drüber fliegen. Das ist nicht selbstverständlich in dem Zeitpunkt, wo gerade ukrainische Streitkräfte dort sind.
Ein mutmaßlicher Sabotagefall war auch das Brandsatzpaket von Leipzig. Beim womöglich von Russland initiierten Brand eines Luftfrachtpakets ist Deutschland im Juli nach Einschätzung des Verfassungsschutzes nur knapp einem Flugzeugabsturz entgangen. Denn das Flugzeug, in das die Sendung umgeladen werden sollte, war verspätet. Ein glücklicher Zufall, sagt dazu Verfassungsschutzpräsident Haldenwang.
Wäre das an Bord während des Fluges explodiert, es wäre zu einem Absturz gekommen und die Trümmer hätten hier in Deutschland auch all die Menschen treffen können, die so offen und verdeckt manchmal wie auch immer mit Putin und seinem Regime sympathisieren.
Neben Sabotage und Spionage warnen die Geheimdienstchefs aber auch vor einer massiven Aufrüstung Russlands. Nach Angaben von BND-Chef Bruno Kahl läuft derzeit die größte Anpassung der russischen Streitkräfte seit 2008. Die russische Armee werde nach Westen ausgerichtet, die konventionellen Streitkräfte, beispielsweise Panzer und Artillerie, werden ausgebaut, trotz des laufenden Ukraine-Kriegs.
Hierbei verfolgt Moskau nicht nur das Ziel einer Rekonstitution auf das Vorkriegsniveau, sondern darüber hinaus eine ganz erhebliche Steigerung seiner konventionellen Kräfte und Mittel. Die russischen Streitkräfte sind wahrscheinlich spätestens ab Ende dieses Jahrzehnts personell und materiell in der Lage, einen Angriff gegen die NATO durchzuführen.
Angesichts dieser Bedrohungslage machten alle drei Geheimdienstchefs deutlich, dass ihre Dienste für eine effektive Arbeit weitere Befugnisse bräuchten. Beispielsweise was den Datenaustausch zwischen den Geheimdiensten oder die Cyberabwehr angeht.
Und wir bleiben noch beim Thema. Es klang ja gerade im Beitrag von Uli Haug auch schon an. Russland rüstet massiv auf und könnte bis 2030 in der Lage sein, einen Angriff gegen die NATO auszuführen, so der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Kahl. Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth mit einer Einschätzung, was das politisch bedeutet und ob dadurch die Bedrohung wächst.
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Die Drohungen aus Russland, die sind ja in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich zu hören gewesen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Unterstützung des Westens für die Ukraine. Aber dass sich Russland tatsächlich anlegen will mit der NATO, dem transatlantischen Verteidigungsbündnis, das militärisch höchstwahrscheinlich sowieso immer überlegen wäre, das deutet sich konkret nicht an. Sorge haben aber vor allem die NATO-Länder, die nah an Russland liegen, zum Beispiel die baltischen Staaten. Estland etwa steckt für seine kleine Größe überdurchschnittlich viel Geld in die Verteidigung, um gewappnet zu sein. Und Schweden und Finnland sind der NATO ja vor kurzem erst beigetreten, um im Fall der Fälle mit geschützt zu werden. Die Tatsache, dass nun ein Geheimdienstchef ausspricht, wie sich die militärische Stärke Russlands entwickelt und dazu auch eine konkrete Jahreszahl nennt, das könnte Verteidigungsminister Pistorius in die Karten spielen. Denn er will ja, dass die Bundeswehr deutlich mehr Mittel zur Verfügung hat. Die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen, die reichen nicht über das Jahr 2027 hinaus. Die sogenannte Zeitenwende, wie es der Kanzler nennt, die ist eben finanziell bisher nicht zu Ende gedacht. Es fehlt die langfristige Finanzierung. Je mehr Experten formulieren, wie sich die militärische Stärke von Russland entwickelt, wie schnell vor allem, umso besser könnte der Verteidigungsminister argumentieren, dass er mehr Geld für die Bundeswehr braucht.
Eine Einschätzung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth. Dem Wirtschaftsnobelpreis hängt ja so ein bisschen das Label an, kein echter Nobelpreis zu sein. Denn er geht nicht auf das Testament des Dynamiterfinders Alfred Nobel zurück, sondern wird seit Ende der 1960er Jahre von der schwedischen Zentralbank in Gedenken an Nobel gestiftet. Und dennoch dürfte die Freude riesengroß sein bei Darren Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson. Heute Vormittag wurde bekannt, dass die drei Forscher dieses Jahr den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Sie befassen sich damit, wie staatliche Institutionen entstehen und wie sich diese auf den Wohlstand eines Landes auswirken. Sophie Donges berichtet.
Warum manche Länder arm sind und andere reich sind, dafür brauchen wir eine Antwort, dachten sich die drei US-Forscher. Und fanden sie in politischen und wirtschaftlichen Institutionen. Dafür werden Darren Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson in diesem Jahr in gleichen Teilen mit dem Wirtschaftspreis in Gedenken an Alfred Nobel geehrt. Warum es krasse Unterschiede bei Wohlstand gibt, das sei keine neue Frage, aber eine der wichtigsten der Sozialwissenschaften hieß es zur Begründung. Timo Boppert ist Mitglied des Nobelkomitees.
Es ist eine empirisch sehr schwierige Frage, um eine kausale Aussage zu machen, weshalb gewisse Länder reich sind und gewisse Länder arm sind. Und was die Forscher gemacht haben, ist, sie konnten mit dem Experiment der Kolonialisierung eine kausale Aussage machen zu einer dieser großen Fragen der Sozialwissenschaften.
Während der Kolonialzeit gab es grob gesagt zwei unterschiedliche Entwicklungen. Wenn Kolonialmächte Länder mit großen Bodenschätzen und hoher Bevölkerungsdichte kolonialisierten, haben sie oft sogenannte extraktive Institutionen gegründet, also ungleiche Machtverhältnisse und ungleich verteilten Wohlstand gefördert, kurzum Land und Bewohner ausgebeutet. Wenn die Kolonie jedoch dünn besiedelt war, so zogen meist europäische Bewohner hinterher und Institutionen förderten eher Teilhabe als zu unterdrücken. So zum Beispiel in den USA oder Neuseeland. Auch heute noch wird laut den Forschern Wohlstand bzw. Armut durch diese Vergangenheit beeinflusst.
Man muss kein Experte sein, man muss einfach die Welt bereisen, um zu sehen, dass es sehr große Unterschiede gibt im durchschnittlichen Einkommen zwischen Ländern. Und das hat natürlich eine sehr weitgreifende Bedeutung bezüglich der Wohlfahrt. Und was man auch sieht, ist, dass diese Einkommensunterschiede erstaunlich persistent sind über die Zeit. Das heißt, die Länder, die heutzutage ärmer sind, waren das schon 100 Jahre vorher.
Einer der drei Wissenschaftler, der in der Türkei geborene Darren Acemoglu, wurde während der Pressekonferenz der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm zugeschaltet. In einer Fragerunde erkundigte sich ein Journalist, warum gerade China in den vergangenen Jahren ein solch starkes Wachstum aufzeigen konnte, während das Land gleichzeitig keine starke Demokratie sei. Acemoglu, frisch gebackener Nobelpreisträger, antwortete so. Natürlich ist China eine Art Herausforderung für diese These. Das Land hat viel in einzelne Sektoren wie künstliche Intelligenz investiert. Aber meine Sicht ist, dass diese autoritären Regime aus einer unterschiedlichen Zahl an Gründen es schwerer haben werden, langfristige, nachhaltige, innovative Ergebnisse zu erzielen. Darren Acemoglu wird gemeinsam mit Simon Johnson und James Robinson den Wirtschaftspreis in Gedenken an Alfred Nobel am 10. Dezember in Stockholm entgegennehmen. Seit 1969 wird er von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Bislang wurden 93 Forscher und 3 Forscherinnen mit dieser Auszeichnung geehrt.
Sophie Donges über die diesjährigen Preisträger des Wirtschaftsnobelpreises. Und gleich nach den Nachrichten hören Sie hier ein Interview zum Wirtschaftsnobelpreis mit dem Präsidenten des Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Und soweit unsere Themen des Tages.